Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach Jahren des Streits über das Bahnprojekt Stuttgart 21 waren heute in Baden-Württemberg die Bürger gefragt. In einer Volksabstimmung sollten sie entscheiden, ob das Land aus der Finanzierung für den milliardenschweren Bahnhofsneubau aussteigt. Nötig dafür wären die Stimmen von mindestens einem Drittel der Wahlberechtigten. Ein Ergebnis, das nach bisherigem Stand jedoch nicht erreicht worden sein dürfte.
Sie sind die Gegner von Stuttgart 21. Sie haben mit Ja gestimmt, also für den Ausstieg des Landes Baden-Württemberg beim Bahnprojekt. Zu teuer und nicht leistungsfähig, sagen Sie. Ihn haben Sie auf Ihrer Seite. Auch Ministerpräsident Kretschmann will mit der Volksabstimmung Stuttgart 21 verhindern.
Ich bin froh, dass die Bevölkerung jetzt mal die Gelegenheit hat, in einer Sachfrage abzustimmen. Das ist ein großer Fortschritt in die Bürgergesellschaft hinein. So, vielen Dank und Ihnen allen einen schönen Sonntag.
Hohe Hürde für die, die den Ausstieg wollen, ist allerdings das sogenannte Quorum. Die Stuttgart 21-Gegner benötigen nicht nur eine Mehrheit. Die Zahl ihrer Stimmen muss einem Drittel der rund 7,6 Millionen Stimmberechtigten entsprechen. Das sind etwa 2,5 Millionen. Möglicherweise ein Vorteil für die Befürworter des Bahnprojekts. Die hoffen auch auf neue Arbeitsplätze.
Das Projekt spricht für sich. Und viele Menschen im Land haben einen echten Vorteil daraus. Und insofern glaube ich, dass viele im Land überzeugt sein werden, dass das Projekt kommen muss.
Seit 18 Uhr zählen die Wahlhelfer in Baden-Württemberg die abgegebenen Stimmen aus. Nach den ersten ausgezählten Stimmkreisen jubelten am Abend zunächst die Befürworter, etwa bei dieser Abstimmungsparty. Das vorläufige amtliche Endergebnis soll in Kürze im Stuttgarter Landtag verkündet werden.
Zur Auszählung nach der Volksabstimmung jetzt direkt aus dem Stuttgarter Landtag Thomas Denzel.
Noch immer gibt es kein Endergebnis, aber einen Trend. Etwa die Hälfte der 44 Stimmkreise ist inzwischen ausgezählt. Von Minute zu Minute bewegt sich das Ergebnis noch, aber im Moment scheint es so auszusehen. Es gibt eine Mehrheit von rund 57% gegen den Ausstieg bei Stuttgart 21 und auch eine Wahlbeteiligung, die so niedrig ausfällt, dass die Gegner des Projekts sich kaum Hoffnung machen dürfen, das nötige Quorum noch zu erreichen. Bei aller Vorsicht, im Moment scheint es so auszusehen, als wenn das Wunder, auf das der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann gehofft hat, nicht eingetreten ist. Er selbst hat gesagt, diese Niederlage werde er akzeptieren. Im Moment sieht es so aus, als wenn er den neuen Bahnhof ganz gegen seine Überzeugung wird bauen lassen müssen. Damit zurück nach Hamburg.
Die Volksabstimmung in Baden-Württemberg soll einen Schlusspunkt setzen unter einen Streit, der über die Landesgrenzen hinweg erbittert geführt wurde. Die Auseinandersetzung über Stuttgart 21 wurde bundesweit zum Symbol für den Protest von Bürgern gegen Großprojekte. Gleichzeitig gilt sie als Prüfstein dafür, solche langfristigen Projekte auch umzusetzen. Denn die Idee, den Stuttgarter Kopfbahnhof in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof umzubauen, ist schon Jahrzehnte alt.
Ein Jahrhundertprojekt nennen es die Befürworter, den Stuttgarter Bahnhof unter die Erde zu legen, um die dann frei werdenden Gleisflächen zu bebauen. Für die Gegner von Stuttgart 21 ist es deshalb auch kein Verkehrs-, sondern nur ein Immobilienprojekt. 1995 der Startschuss. Bahn, Bund, das Land und die Stadt unterschreiben die Rahmenvereinbarung für Stuttgart 21. 2001 scheint das Projekt am Ende. Die Bahn hat kein Geld mehr. Doch dann die Rettung, das Land und die Stadt schießen mehrere hundert Millionen Euro Steuergelder zu. Februar 2010 der Knopfdruck zum Baubeginn, begleitet von Protesten der Bürger. Die gipfeln am 30. September im sogenannten Schwarzen Donnerstag, als die Polizei bei einer Demonstration Wasserwerfer und Tränengas einsetzt. Mehr als 100 Menschen werden verletzt. Der Wendepunkt, immer mehr Gegner und Befürworter fordern Gespräche. Im Oktober moderiert Heiner Geißler die erste öffentliche Schlichtung in der Geschichte der Republik. Wochenlang streiten die Beteiligten um Sinn und Kosten des Bahnhofes. Fazit: Ja zum Projekt, aber mit einzelnen Nachbesserungen. Im März 2011 gewinnt Grün-Rot die Landtagswahl. Stuttgart 21 spaltet die neue Regierung. Die Grünen sind dagegen, die SPD ist dafür. Der Kompromiss: Die Bürger sollen per Volksabstimmung über die Zukunft des Projektes entscheiden.
Mehr zur Volksabstimmung in Stuttgart online bei uns auf tagesschau.de. Hier finden Sie einen Live-Ticker und natürlich später auch das Ergebnis. Der Castortransport mit hochradioaktivem Atommüll aus der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague kommt weiter nur stockend voran auf seinem Weg nach Gorleben. Atomkraftgegnern gelang es immer wieder, den Transport mit Gleisblockaden aufzuhalten. Der Zug ist seit Mittwochnachmittag unterwegs und hat damit den 92-Stunden-Transport im Jahr 2010 übertroffen.
Unbequem, aber friedlich versucht der überwiegende Teil der Atomkraftgegner, den Castortransport aufzuhalten. Derzeit beschäftigen drei Männer und eine Frau die Polizei. Sie haben sich mit einer Betonpyramide an die Gleise gekettet, unterstützt von rund 800 Demonstranten. Es ist die zweite Aktion dieser Art im Laufe des Tages. Die Polizei nimmt das gelassen.
Wir gehen davon aus, dass wir die Blockade in Hitzacker heute Nacht lösen werden und der Zug also seine Fahrt fortsetzen kann in Richtung Dannenberg und dass im Übrigen der Protest friedlich und ohne Vorkommnisse für die Polizei vonstatten geht.
Heftige Auseinandersetzungen gibt es nur vereinzelt zwischen Polizei und Aktivisten. Bei Leitstade kommt es zu Krawallen, aber Meldungen über Verletzte liegen nicht vor. Der Zug, um den es eigentlich geht, rollt mit Unterbrechungen auf die Verladestation in Dannenberg zu.
Die Bauern sind im Moment sehr kreativ im Landkreis auch unterwegs und die Verkehrssituation in Lüchow-Dannenberg ist unübersehbar. Überall Sandverwehungen, Trecker, die sich dort festfahren. Das ist eine Situation, mit der wir jetzt erstmal alle umgehen müssen.
All das sind Störversuche, um den Transport möglichst stark zu behindern. Auch am Zielort in Gorleben, wo Atomkraftgegner die Straße zum Zwischenlager besetzt haben. Mehr als 1000 von ihnen wollen bei Wind und Regen übernachten und den Castortransport weiter stören, wenn er morgen kommt.
Die Grünen haben sich unter Vorbehalten für ein neues Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme NPD ausgesprochen. Auf dem Bundesparteitag in Kiel beschlossen die Delegierten einen entsprechenden Antrag. Voraussetzung sei, dass es gute Aussichten auf Erfolg gebe. Dafür müsse klar sein, wie viele V-Leute des Verfassungsschutzes bei der NPD tätig seien und ob diese abgezogen werden könnten. Die Arabische Liga erhöht ihren Druck auf Syrien. Ihre Außenminister beschlossen heute in Kairo Wirtschaftssanktionen. Sie sollen den syrischen Präsidenten Assad dazu bringen, die Gewalt gegen die Opposition zu stoppen. Die Liga will unter anderem die Guthaben von Regierungsmitgliedern einfrieren. Geschäfte mit der syrischen Zentralbank und Investitionen sollen eingestellt werden. Der Staatenbund hatte bereits die Mitgliedschaft Syriens aus Protest gegen die Gewalt ausgesetzt.
Zu einem der härtesten Sanktionsinstrumente, die ihr zur Verfügung stehen, griff heute die Arabische Liga in Kairo. Gegen das Mitglied Syrien verhängte dieser Zusammenschluss von 22 arabischen Staaten Wirtschaftssanktionen. So wollen die Außenminister, dass arabische Investitionen in Syrien gestoppt werden. Die Guthaben von führenden Regierungsmitgliedern sollen eingefroren. Gegen hohe Beamte soll ein Reiseverbot in arabische Länder verhängt werden. Vor allem soll der Handel mit Syrien eingestellt werden. Immerhin macht der Warenaustausch mit den arabischen Ländern die Hälfte des syrischen Außenhandels aus. Diese Entscheidung soll unverzüglich umgesetzt werden mit dem heutigen Tag, sagte Sheikh Hamad al-Thani nach der Konferenz. 19 von 22 Mitgliedern hatten zugestimmt. Dieser Druck scheint Assad in Damaskus nicht zu beeindrucken. Auch heute schossen Sicherheitskräfte auf Demonstranten. Es vermehren sich auch Hinweise, dass Armeedeserteure organisiert reguläre Streitkräfte angreifen. Das wäre ein weiterer Schritt in Richtung Bürgerkrieg.
Es bleiben zwei Schwachstellen bei diesem Sanktionsregime, der Libanon und der Irak. Beide Länder haben Grenzen mit Syrien und über beide Grenzen kann weiter Warenverkehr stattfinden.
In Ägypten ist auch kurz vor der Parlamentswahl ein Ende des Machtkampfes von Opposition und Militärrat nicht in Sicht. Wieder versammelten sich tausende Menschen auf dem Tahrirplatz in Kairo, um gegen die Ernennung des neuen Regierungschefs Al-Ghansouri zu protestieren. Von morgen an wird das neue Parlament gewählt. Ein Ergebnis wird erst im Januar erwartet, weil in den Provinzen zeitversetzt abgestimmt wird. In Russland steht Ministerpräsident Putin vor einer Rückkehr in das Präsidentenamt. Seine Regierungspartei Eiges Russland kürte ihn heute einstimmig zum Kandidaten für die Wahl im März nächsten Jahres. Putin war bereits von 2000 bis 2008 Präsident. Er soll nun mit dem amtierenden Staatschef Medvedev die Rollen tauschen. Der soll 2012 wieder Ministerpräsident werden.
Gemeinsam erscheint das Tandem im Saal. Großer Wahlkongress ihrer Partei Einiges Russland. Nächsten Sonntag soll die Partei wieder die Mehrheit im Parlament holen. Und im Frühjahr soll ihr Kandidat Präsident werden. Der Kandidat steht längst fest. Abstimmen ließ der Fraktionschef dennoch im Schnellverfahren. Wer ist dafür? Danke. Dagegen gibt es Enthaltungen? Danke. Unser Kandidat heißt Wladimir Putin. Der Kongress wurde landesweit live übertragen. Die anderen Parteien erhalten kaum oder gar keine Sendezeit. Einiges Russland ist noch immer die stärkste Partei, doch ihre Umfragewerte sind stark gesunken, umso kämpferischer die Reden. Wir haben alle die Nase voll von der Korruption, wir alle wollen mehr Gerechtigkeit und wir haben die Chance, das zu erreichen. Auch Putin versprach soziale Gerechtigkeit. Er forderte, Politik müsse das Wohl der Menschen im Zentrum haben.
Korruption, soziale Ungerechtigkeit, Rechtlosigkeit. Medvedev und Putin prangern die Missstände an, als regierten nicht sie seit Jahren das Land. Und sie werden es weiter regieren. Ihre Partei wird eine Mehrheit in der Duma holen. Der nächste Präsident wird wieder Putin heißen. Daran zweifelt hier kaum jemand. Doch wirkliche Reformen sind nach den Erfahrungen der Vergangenheit kaum zu erwarten.
Das katholische Hilfswerk Adveniat hat seine diesjährige Spendenaktion begonnen. Erstmals in der 50-jährigen Geschichte der Organisation fand der Eröffnungsgottesdienst im brasilianischen Sao Paulo statt. Mit den Spenden sollen Adveniat-Projekte in Lateinamerika und der Karibik unterstützt werden. Auch die evangelische Kirche startete ihre Spendenaktion Brot für die Welt. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr die Unterstützung von Kleinbauern in Entwicklungsländern. Die Aktion soll helfen, dass fruchtbares Land vor allem für die Ernährung der dort lebenden Menschen genutzt wird. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Der deutsche Rekordmeister unterlag in Mainz mit 2:3. Im zweiten Sonntagsspiel besiegte Werder Bremen den VfB Stuttgart mit 2:0. Die Treffer für das Team von Trainer Schaaf erzielten Hund und Naldo. Die Tabelle: Dortmund nach dem 14. Spieltag an der Spitze, punktgleich dahinter Mönchengladbach, München nun Dritter. Bremen verbessert sich auf Rang 4. Die zweite Hälfte beginnt mit Berlin, Mainz klettert auf Rang 13, in der Abstiegszone Kaiserslautern, Freiburg und Schlusslicht Augsburg.
Freudestrahlender Sieger des ersten Weltcuprenns, der Rodler, wurde Felix Loch. Der Olympiasieger und zweimalige Weltmeister dominierte auf der Bahn von Innsbruck Eagles. Schon im ersten Durchgang legte Felix Loch mit Bahnrekord vor. Die Hoffnung der Konkurrenz, der Mann aus Schönau am Königssee, würde im zweiten Lauf vielleicht patzen, erfüllten sich nicht. Felix Loch schoss nochmals mit Bahnrekord zum Sieg in Eagles. Auf den Rängen dahinter David Möller aus Sonneberg in Thüringen vor dem Italiener Armin Zöggeler.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 28. November.
Das Sturmtief braust weiter Richtung Russland und der Wind flaut deutlich ab. Auch Wolken gibt es zu Beginn der Woche unter zunehmendem Hochdruckeinfluss kaum noch. Neben Sonne erwarten uns also wieder teilweise zähe Nebel- und Hochnebelfelder. In der Nordhälfte ist es heute Nacht vielerorts klar. Wolken gibt's noch in der Mitte und im Süden, wo es stellenweise etwas regnet. Dort bilden sich später Nebelfelder. Morgen hält sich der Nebel zum Teil lange, im Süden oft den ganzen Tag. Sonst viel Sonne, hier und da Wolken, die in Küstennähe auch mal dichter sein können. Heute Nacht an der Ostsee noch schwere Sturmböen, morgen dort stürmische Böen. Sonst bläst der Wind schwach bis mäßig, im Norden anfangs auch noch frisch. Heute Nacht in der Mitte und im Süden örtlich frostig mit Glättegefahr, an der Nordsee bis 7 Grad plus. Morgen bei Dauernebel im Süden nur 2, am Niederrhein bis 11 Grad. Auch am Dienstag kann sich der Nebel vor allem im Süden gebietsweise zäh halten. Ansonsten scheint neben einigen Wolken häufig die Sonne. Am Mittwoch teils Sonne, teils dichtere Wolken mit etwas Regen. Am Donnerstag noch mehr Wolken, die weiteren Regen im Gepäck haben.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr. Darin Stuttgart 21. Wie geht es weiter nach dem Volksentscheid? Fragen von Tom Buro an Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Außerdem ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga.